Deutschlandfunk Kultur Rang 1.
Und jetzt tauchen wir in die Geschichte ein. Wir gehen zurück ins Jahr 1915. Es ist der Erste Weltkrieg und zwei Münchnerinnen organisieren einen internationalen Frauenfriedenskongress in Den Haag. Über 1200 Frauen aus 16 Nationen stellen dort Forderungen auf für eine neue Friedensordnung. Wer waren diese Kriegsgegnerinnen und was können wir von ihnen für heute lernen? Darum geht's im Theaterstück Antikriegsfrauen und das entsteht gerade in München mit dem Team der Kammerspiele unter der Leitung von Jessica Glause. Und mit ihr bin ich jetzt in München verbunden. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ich muss gestehen, von diesem Frauenfriedenskongress hatte ich bis zur Vorbereitung dieses Gesprächs noch nie etwas gehört und ich dachte erst, war ich jetzt bislang ignorant. Aber dann fand ich auf der Homepage der Münchner Kammerspiele eine Einführung von der Dramaturgin des Stücks und danach war ich ganz erleichtert, denn...
Sie müssen sich vorstellen, dieses Ereignis, was so phänomenal klingt, gibt es bisher nur in Fachliteratur nachzulesen. Also es gibt keinen Roman darüber, keinen Film.
Ja, und wieso das so ist, das kann Jessica Glause jetzt wahrscheinlich beantworten. Warum gab es denn bis jetzt noch gar nichts davon und wie haben Sie davon gehört?
Das Erste ist, dass man wirklich sagen muss, dass dieses Wissen über den Frauenfriedenskongress systemisch schon 1915 versucht wurde, auszuschalten. Die Frauen, die sich damals getroffen haben, aufgrund der Initiative von Anita Augsburg und Lida Gustave Heimann, ihrer Partnerin, also einem lesbischen Paar, sind schon 1914, 1915, kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges, als Feindinnen dieses Krieges tituliert worden. Und ihre Initiative sollte eigentlich schon zu Beginn hin unterbunden werden. Und das Wissen später, es sollte Veröffentlichung geben über diesen Kongress. Es wurden 20 Resolutionen aufgestellt, die man eigentlich als einen Meilenstein für feministische Außenpolitik lesen könnte, sind einfach unterbunden worden. Es durfte kein Druck erscheinen, es durfte keine öffentliche Erörterung in Deutschland erscheinen. Man wollte eigentlich dieses Wissen über Pazifismus, über Frauen, die zusammenkommen, damals noch gar keine politischen Subjekte waren, die durften ja noch nicht wählen oder politische Ämter bekleiden, schlichtweg verhindern. Und es gibt so ein schönes Zitat vom Bayerischen Kriegsministerium, weil man befürchtete, dass die Frauenwelt aufgereizt würde und zum großen Protest gegen diesen Krieg, den man ja auch durchaus wollte, ja, auf die Straße gehen könnte.
Ja, kann man natürlich verstehen, dass man das nicht wollte. Damals im Ersten Weltkrieg. Aber warum ist diese Geschichte dann eigentlich nie so richtig bekannt geworden später?
Ja, das war für mich auch ein Schock. 2019 bin ich Mutter geworden und wurde so zurückgeworfen auf eine sehr biologische Frauenrolle, die mir damals ja sehr großes Unbehagen bereitete. Und in den stillen Nächten fing ich an, weil ich in München lebe, über das feministische Erbe in München eigentlich zu suchen und traf eben auf Anita Augsburg und diesen Frauenfriedenskongress und war wirklich auch im Schock, dass ich dachte, wie kann es sein, dass so ein großes Ereignis ein halbes Jahr nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs, wo Frauen international, also aus den USA, aus England, aus Schweden, Norwegen, sogar aus Südafrika anreisen, um sich zum Protest gegen den Krieg zu treffen, bei uns bisher nicht im Bewusstsein angekommen ist. Und ich kann mir nur vorstellen, dass wirklich, ja, feministisches Erbe bisher nicht in Geschichtsbücher eingetreten ist. Es soll auch verhindert werden, weil eben Männer die Politik machen. Und mir ist diese Geschichtsschreibung und auch dieses Element auf der Bühne so wichtig, dass wir darüber sprechen, weil es für mich auch eine Rebellion gegen diese weißen patriarchalen Gewaltstrukturen ist. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt anfängt, sich mehr zu verbreiten. Genau.
20 Resolutionen wurden verabschiedet auf diesem Friedenskongress. Welches waren denn die zentralen Forderungen?
Für mich eine der wichtigsten Forderungen war, dass schon 1915 Vergewaltigung als Kriegsmittel angeklagt wurde, dass eine demokratische Kontrolle der Außenpolitik gefordert wurde, Schiedsgerichtshöfe, eine internationale Föderation, die gewaltfreie Erziehung von Kindern. Die Frauen damals haben also wirklich verschiedene Grundsätze formuliert, und zwar einerseits für einen Friedensschluss und andererseits für eine Friedensarchitektur, also einen dauernden Frieden. Und das ist, finde ich, auch das Spektakuläre. Die haben sich zu diesem Kongress getroffen als Frauen aus neutralen und kriegführenden Ländern. Und die konkreten Forderungen, muss man sagen, sind eigentlich immer eher für eine gesellschaftliche Umstrukturierung gewesen.
Was heißt das genau?
Naja, das heißt, dass sie die konkrete Schuldfrage ausgeklammert haben. Sie wollten nicht über das aktuelle Kriegsereignis sprechen, weil es auch gefährlich war, sondern eben Grundsätze formulieren, unter denen Völker zusammen in Frieden leben können.
Das klingt ja alles extrem fortschrittlich, auch dass sie sich mitten im Krieg dann da in Den Haag treffen konnten und vor allem, dass zum größten Teil Frauen waren, die sehr früh alternative Partner- und Familienmodelle lebten. Was wurde denn aus diesen Forderungen? Sie haben ja schon gesagt, das wurde natürlich versucht, totzuschweigen, aber gab es denn irgendein Ergebnis aus diesem Treffen?
Also ein bisschen das Frappierende ist daran, in der Biografie von Lida Gustava Heimann und Anita Augsburg wird sehr polemisch formuliert, dass durchaus ihre Beschlüsse, die sie in Den Haag formuliert haben, bekannt wurden, dass nämlich Woodrow Wilson sich dieser Beschlüsse bediente und sie eigentlich als Grundlage für sein 14-Punkte-Programm nahm.
Also der damalige amerikanische Präsident?
Genau. Und wenn man sich die Beschlüsse von Woodrow Wilson anguckt, dann sind die sehr konkret natürlich auf die Beendigung des Ersten Weltkriegs formuliert. Aber es gibt eben so diesen schönen Moment, die Frauen haben Beschlüsse, die Resolution verfasst und haben dann noch einen weiteren Schritt gemacht. Und zwar haben sie Delegationen gebildet und sind noch immer in Kriegszeiten zu allen Regierungen der kriegführenden und neutralen Länder, die an dem Kongress teilnahmen, gereist. Das heißt, sie sind durch die ganze Welt da gezogen und haben ihre Beschlüsse den Präsidenten, dem Kaiser vorgestellt und eben auch Woodrow Wilson. Und der soll dann wohl dieses Papier genommen haben und fand die Formulierung einfach als ja, eine gute Inspiration dafür. Und mehr muss man sagen, ist aus diesem Kongress nicht konkret in eine politische Umsetzung entstanden. Was sehr konkret daraus allerdings entstanden ist, ist die Internationale Liga für Frieden und Freiheit. Und die ist bisher, würde ich sagen, weltpolitisch eher immer etwas ignoriert worden von uns. Aber dies ist wirklich seit dem Kongress 1915, also eine Gemeinschaft von Frauen, die sich nach wie vor für eine, ja, für Frieden einsetzen und auch für eine Friedenspolitik sehr aktiv einsetzen.
Was können wir denn heute von dem Engagement dieser vielen Frauen lernen und vielleicht sogar noch direkt umsetzen?
Ich glaube, das eine, was für mich so wichtig ist, dass die ihre Privilegien, die sie hatten, es waren weiße bürgerliche Frauen, es waren studierte Frauen, die teilweise sogar schon Doktortitel trugen, dass sie diese Privilegien genutzt haben, um wirklich für ein größeres Ganzes, für eine Gesellschaft einzutreten, um gegen den Krieg zu protestieren. Und das finde ich deshalb so wichtig, weil diese Frauen sowohl wirklich ihren eigenen Körper quasi in Gefahr brachten, als auch natürlich ihre Stellung. Sie kamen, Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann kamen zurück, wurden aus dem Bund Deutscher Frauen ausgeschlossen. Sie waren einem sozialen Boykott ausgesetzt und dennoch haben sie dies getan, weil sie einfach so stark der Überzeugung waren, dass alle Mittel, die zur Verfügung sind, genutzt werden müssen, um diesen Krieg endlich zu beenden. Das ist so der eine Moment, also ein großer Mut und wirklich auch diese für uns heute visionären, progressiven Forderungen, weil teilweise eigentlich die Politik immer noch nicht so weit ist, wie diese Frauen sie damals sie eigentlich sich gewünscht haben oder auch als notwendig für erachtet haben. Ein anderes total wichtiges Moment ist für mich, dass diese Frauen sich eben aufgemacht haben zum Dialog. Trotz Meinungsverschiedenheiten, massiver Meinungsverschiedenheiten, haben sie es geschafft, gemeinsam Resolutionen zu verabschieden, das heißt Kompromisse zu finden. Man muss das Ganze immer sehen unter dem Aspekt, dass wirklich Belgierinnen gerade massiv von Deutschen überrannt wurden, Vergewaltigungen stattfanden, systematische Gewalt angewendet wurde. Und das ist für mich so ein anderer Moment, den ich extrem, also berührend und wichtig finde, dass man selbst in diesen Zeiten es schafft, gemeinsam ins Gespräch zu kommen.
Es scheint so, Jessica Glause, wenn man ihre Arbeit verfolgt, dass sie so eine Art Faible für bayerische Geschichte haben oder vielleicht besser gesagt für bayerische Heldinnen. Vor 2 Jahren gab es eine Theaterproduktion über die bayerischen Suffragetten. Jetzt geht es um die Antikriegsfrauen. Wie bringt man das jetzt auf die Bühne, damit es keine trockene Geschichtsstunde wird?
Da investieren wir sehr viel Arbeit hinein. Es ist so, wir arbeiten sehr viel mit Originaldokumenten, die es gibt von dem Kongress. Wir überschreiben sie, wir aktualisieren sie. Wir suchen Wege, wie wir die Konflikte, die in diesem Kongress vorgeherrscht haben, herausarbeiten können. Das heißt, es gibt in dem Sinne auch wirklich Auseinandersetzungen über bestimmte Inhalte auf der Bühne. Unser Abend ist aber eher vom Prinzip ein sehr performativer Abend. Wir haben Songs, die Eva Jancic schreibt, die eher bekannter ist unter dem Bandnamen Gustav, die eigentlich immer wieder einen Bezug ins Heute mit ihren Songs schlägt und eigentlich Resonanzen auch da aufmacht. Wir haben eine sehr abstrakte Bühne, ein riesiger Krater, es wird eine große aufblasbare Klitoris reingetragen. Wir versuchen diesen Abend trotz des harten Themas und des auch extrem unerträglichen Themas eigentlich sehr lustvoll und sinnlich zu machen. Und es ist immer wieder so eine Herausforderung, die ich auch schon bei den bayerischen Suffragetten hatte. Einerseits, genau, will man in die Geschichte zurückgreifen und andererseits eben keinen Geschichtsunterricht machen. Und da versuchen wir gerade alle theatralen Mittel, die uns zur Verfügung stehen, zur Verführung einzusetzen.
Dann wünsche ich viel Erfolg für diese Produktion. Am kommenden Freitag erlebt das Theaterprojekt Anti-War Women, also Antikriegsfrauen, seine Uraufführung an den Münchner Kammerspielen. Und ich sprach mit Regisseurin Jessica Glause. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und viel Erfolg.
Danke auch. Danke.